ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Da gibt es auch ein Abwasserrohr, das in die Mercy Docks geleitet wird. Und dafür, dass dieses Abwasserrohr betrieben wird, erhält Charles 300 Pfund im Jahr.
Herzlich willkommen im Haus am Mitford Place. In dieser Folge mit Gabi Biesinger.
Hallo.
Und ich bin Franziska Hoppen. Wir werfen heute mal einen Blick in die royalen Bücher, beziehungsweise auf das, was die Kollegen von Channel 4 und der Sunday Times zutage gefördert haben. Denn so genau weiß natürlich keiner, was Charles, William und Co. auf ihrem Bankkonto haben und was die Burgen, Rolls-Royce, Kronjuwelen, goldene Kutschen,
ja,
was fällt dir noch
an?
Ein? Pferdezuchten. Kunstsammlungen.
Hatten wir Briefmarken schon.
Genau, wert sind. Aber es gibt ein paar Indizien. Und dann hast du, Gabi, in dieser Woche ja auch noch einen Royal of Sorts ganz persönlich getroffen,
ja.
Also mindestens ein großer Celebrity in der Kinderbuchwelt, der sich mit haarigen Monstern und Aliens beschäftigt.
Genau, ich habe Axel Schäffler getroffen, der eine neue Figur gezeichnet hat und wir enthüllen nachher mal, wie die aussieht.
Und dann gibt es von mir noch einen Ausstellungstipp zum Schluss. Gabi, also wir haben beide ferngeguckt, eine Doku, die hier ganz schön Staub aufgewirbelt hat. Es geht um die royalen Finanzen und vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe mir gemerkt, die Royals kosten den gemeinen Briten im Jahr nicht mehr als eine Tasse Kaffee. Und das finde ich jetzt erstmal ganz fair, weil ich kriege ja im Gegenzug jede Menge Klatsch und Tratsch. Aber so ganz stimmt das ja nicht. Also wie werden die Royals finanziert?
Ja, also nicht mal das Parlament hat einen komplett transparenten Überblick darüber, was die Besitztümer von König Charles und Prinz William angeht. Aber es gibt eben verschiedene Finanzquellen, wie die königliche Familie sich speist. Um es so mal zu sagen, es gibt den Sovereign Grant, das sind 100 Millionen Euro im Jahr, die vom Staat kommen. Damit bezahlen sie Unterhalt der Paläste, Personal, Staatsbesuche, öffentliche Auftritte.
Also quasi so das Spesenkonto.
Genau, das Spesenkonto, Ausgabenkonto und der Sovereign Grant speist sich zum Teil durch Einnahmen des Kronguts, dem Crown Estate, zu dem Ländereien gehören, wertvolle Immobilien, zum Beispiel die
Regent Street hier in London. Schöne Straße, bei Monopoly wäre sie viel wert.
Genau, viele wertvolle Häuser. Und davon geht ein Teil in Sovereign Grant. Dann gibt es natürlich den Privatbesitz. Also wir haben eben schon so ein paar Sachen gesagt. Diese Briefmarkensammlung, die ist zum Beispiel so 100 Millionen wert. Diese Brennpferde, teure Kunst, Aktien und die Juwelen, die Charles' Urgroßmutter Queen Mary gesammelt hat, die er dann ohne Erbschaftssteuer zu zahlen von seiner Mutter Elisabeth geerbt hat. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den beiden Dingen, um die sich diese Enthüllungen ranken, die beiden Medien da vorgelegt haben. Das sind nämlich das Herzogtum Lancaster, aus dem der König Einkünfte bekommt, und das Herzogtum Cornwall, aus dem William Einkünfte bekommt. Und die wurden im Mittelalter von den Königen damals einfach beschlagnahmt und gehören darum bis heute dem König und dem Thronfolger.
Praktisch.
Ja.
Aber das sind nicht einfach nur Ländereien, sondern dieses Land wird gepachtet.
Genau. Und da gibt es jetzt eben eine ganze Reihe von Beispielen, die die Kollegen uns aufgedeckt haben, wie sie da eben Pacht oder Miete beziehen. Und nehmen wir zum Beispiel mal die Krebshilfe Macmillan in London. Da ist der König Schirmherr und besucht auch immer wieder Einrichtungen, wirbt für Spenden dafür. Und was nicht erwähnt wird, er verdient selbst an der Charity, denn das Macmillan-Büro ist in einem Gebäude, das eben zum Privatbesitz des Monarchen gehört. Und seit 2005 hat er da fast 20 Millionen Euro Miete eingenommen von dieser Charity. Ein anderes Beispiel, ein Lagerhaus, in dem der NHS, also der Gesundheitsdienst, seine Krankenwagen unterstellt in London. Da wurden über 15 Jahre 13,6 Millionen Euro Miete für das Lagerhaus an Charles bezahlt. Mhm. Und Prinz William zum Beispiel, der profitiert vom Militär. Die Marine hat seit 2004 knapp 1,2 Millionen dafür gezahlt, dass sie Anlegestellen in Cornwall bauen und nutzen kann. Schulen zahlen zum Teil Pacht für Grundstücke, auf denen sie stehen. Und meine Lieblingsgeschichte ist das, was in Liverpool alles ausgegraben worden ist. Mhm. Liverpool ist ja eine ziemlich arme Stadt und da gibt es ja aber diese viel besungene Fähre über den River Mersey. Und da gibt es eben das Terminal, wo die Fähre ablegt. Und weil das Flussbett unter diesem Pierhead Charles gehört, muss die Fähre ihm auch Geld bezahlen. Und das ist jetzt verglichen mit den anderen Summen, die ich eben genannt habe, nicht so wahnsinnig viel. Das waren in den vergangenen 12 Jahren 130.000 Pfund. Aber die Liverpudlians, die da in dieser Fernsehdoku befragt wurden, die waren ziemlich erstaunt. Was, der König verdient, wenn ich hier mit der Fähre über den Fluss fahre? Und da wird noch an anderen Stellen Geld verdient. Der Frachthafen in den Norddocks von Liverpool, da bekommt der König Geld, wenn da Container hin und her transportiert werden über eine imaginäre Linie im Wasser, wo ihm eben der Grund und Boden oder das Flussbett gehört.
Also ein guter Teil dieses Meeresbodens vor der Küste gehört der Royal Family.
Ja, und wer da irgendwas drauf bewegt, muss sich da erkenntlich zeigen. Hier wurde dann pro Containerbewegung 30 Pence werden da fällig. Und was mir noch besonders gefallen hat, ist, da gibt es auch ein Abwasserrohr, das in die Mercy Docks geleitet wird. Und dafür, dass dieses Abwasserrohr betrieben wird, erhält Charles 300 Pfund im Jahr.
Und ein bisschen nobler, sie machen auch Geld mit Windenergie. Ich finde es auch spannend, du hast angesprochen, die Schulen, die dort pachten, eine Feuerwehr zum Beispiel, also auch Institutionen, die wiederum vom Steuerzahler finanziert werden. Also auf meine Tasse Kaffee, mit der ich die Royal Family finanziere, kommt dann wieder noch ein Stückchen obendrauf. Und im Gegensatz zu allen anderen Unternehmen müssen die Royals im Fall dieser Duchies keine Unternehmenssteuer zahlen, so wie es andere müssten.
Ja, also da wird dann ja noch ein zweites Mal verdient, indem man auch noch nicht mal das versteuern muss, was man da einnimmt. Und man muss schon sagen, also wenn man sich diese ganzen Beispiele anguckt und da gibt es noch viel mehr, dann ja, ist das schon ein bisschen haarsträubend, wo man denkt, auch zum Beispiel, wenn man sich Williams Initiative anguckt, der ja Obdachlosigkeit beenden will und sich da auch sehr öffentlichkeitswirksam, sagen wir mal, engagiert und immer wieder dafür einsetzt und hier auch die Obdachlosenzeitung mitverkauft und man dann an anderer Stelle mitbekommt, dass er eben auch an der Vermietung von Häusern verdient, die auch nicht in einem besonders guten Zustand sind und da die Öffentlichkeit geschröpft wird durch Einnahmen für quasi öffentliche Gebäude, sei es NHS und Schulen und auf der anderen Seite gesagt wird, wir wollen Obdachlosigkeit beenden.
Einige hundert Menschen wohnen auf dem Land dieser Duchies. Channel 4 und Sunday Times haben mit Mietern dort gesprochen und einige haben gesagt, dass diese Häuser gar nicht in gutem Stand gehalten werden und haben zum Beispiel Fotos geteilt mit Schimmel an den Wänden oder auch Wasserflecken. Man hat sich dann mal die Energieeffizienz dieser Häuser angeguckt und die haben teilweise die schlechteste Energieeffizienz, die es gibt, also auch entsprechend viel CO2-Ausstoß, was interessant ist, weil sich gerade Charles, aber auch William ja sehr für Umweltschutz einsetzen. Und der Guardian hat auch mal zu diesen Mietern recherchiert und festgestellt, dass wenn die auf diesem Land sterben und keine Angehörigen haben, ihr Geld automatisch an diese Duchy geht, quasi vererbt wird. In den letzten 10 Jahren waren das immerhin 60 Millionen Pfund. Ja. Und dann ist es noch kurioser, dass dieses Geld dann auch nicht unbedingt in die Instandhaltung der Häuser reinvestiert wird. Wobei, fairerweise, nachdem das dann öffentlich wurde, hat der König gesagt, er wird jetzt 100 Millionen Pfund als Wiedergutmachung in Ethical Investment Fonds investieren.
Ja, es ist so, das ist hier ja dann auch ein paar Tage durch die Zeitungen gegangen, diese Berichterstattung, und hat schon einen Aufschrei gegeben. Und auch in den Zeitungen, muss man sagen, die sonst sehr königstreu sind, selbst die Mail hat von Heuchelei geschrieben. Und ich muss mal sagen, ich glaube, sie haben ein bisschen Glück gehabt, dass diese Recherche gerade in den Tagen der US-Wahl veröffentlicht wurde und darum alle so ein bisschen den Fokus woanders hin hatten und das hier nicht so breit behandelt wurde, wie es vielleicht behandelt worden wäre, wenn das ein anderer Zeitpunkt gewesen wäre. Aber das passt auch so ein bisschen wieder zu dem, dass König Charles eigentlich ja an vielen Stellen eine zwiegespaltene Rolle hat oder auch Persönlichkeit ist. Also, dass man auf der einen Seite ihm schon abnimmt, dass er sich sehr für Umweltschutz engagiert und ja auch dafür das Wort ergreift, aber dann doch mal mit dem Helikopter hier und dahin fliegt und dass dieses Leben, das die führen, durch Widersprüche geprägt
Vielleicht
ist.
Vielleicht hat nicht mal er den Überblick über die Buchhaltung. Bei so viel Reichtum und Besitz kann man da auch schon mal den Überblick verlieren. Ich wollte noch eine Anekdote mit dir teilen. Ich war in der Royal Academy of Arts für eine Ausstellung über die großen Künstler der Renaissance. Und da war alles ganz dunkel. Mhm. Da habe ich den Kurator gefragt, warum ist es denn hier so dunkel? Und er sagt, ja, das sind 500 Jahre alte Zeichnungen, die sind total empfindlich. Da muss genau berechnet werden, wie lange die dem Licht ausgesetzt sein dürfen und welchem Licht und so. Und irgendwann fiel mir auf, unter ganz vielen dieser Bilder steht Land by His Royal Majesty King Charles. Mhm. Und da dachte ich auch, das ist irre. Der Mann hat zu Hause irgendwo einen dunklen Raum und da liegen 500 Jahre alte Bilder von Michelangelo und Leonardo da Vinci und von Raphael. Der muss Kunstsammlungen sondergleichen haben und kann sich die dann auch nie wirklich angucken.
Weil nee, ja, weil nicht. Ich glaube ja nicht, dass die bei dem zu Hause sind. Die haben bestimmt so Tresorräume, in denen die lichtdicht verpackt sind. Und ich fürchte, er kann auch nicht mal eben die Schreibtischschublade aufziehen und sagen, ach, guck mal, dieser Michelangelo, ist der nicht entzückend.
Also, wir halten fest, wie viel die Royals wert sind, kann nur geschätzt werden. So, Gabi, jetzt hast du in dieser Woche jemanden getroffen. Wenn das jetzt die Kinder unserer Hörerinnen und Hörer hören, dann flippen die aus, nämlich Axel Scheffler, der Mann, der das vielleicht niedlichste Monster geschaffen hat, den Gruffalo oder wie man hier sagt, Gruffalo. Und für alle, die den Gruffalo und Axel Scheffler nicht kennen, erklär nochmal bitte kurz.
Ja, das ist ein Kinderbuch, vor 25 Jahren, wie ich jetzt festgestellt habe, erschien Julia Donaldson, eine britische Autorin, und Axel Scheffler, der Illustrator. Die haben dieses Buch der Gruffalo oder Gruffalo geschrieben und das ist eine schöne Tiergeschichte. Die Maus ist im Wald unterwegs und trifft gefährliche Tiere, den Fuchs, die Eule, die Schlange, die wollen sie alle nach Hause locken und eigentlich fressen. Und sie sagt aber, nee, ich habe keine Zeit, ich treffe den Gruffalo. Und dann, was ist denn das? Und er sagt, ja, das ist so ein ganz gefährlicher Typ, der hat feurige Augen, grässliche Tatzen, Klauen und der isst am liebsten Fuchsspieß oder Eule mit Zuckerguss. Und dann sind die Tiere so ein bisschen, oh mein Gott, die Maus, was die für Freunde hat. Und dann, zu ihrer großen Überraschung, trifft die Maus tatsächlich den Gruffalo und der will sie auch gerne fressen. Und dann sagt sie, nee, hör mal, ich bin hier eins der gefürchtetsten Tiere im Wald. Die haben alle Angst vor mir. Und dann sagt der Gruffalo, das möchte ich ja mal sehen. Und dann marschieren sie gemeinsam durch den Wald und treffen wieder die Schlange, die Eule, den Fuchs. Und die machen sich alle schnell aus dem Staub, als sie die Maus und den Gruffalo sehen. Und der Gruffalo dann hat dann auch Respekt und denkt, Mann, diese Maus, also die muss, da halte ich mich auch lieber fern. Und verflüchtigt sich dann auch und dann hat die Maus wieder ihre Ruhe und futtert ihre Nüsse. Also wirklich eine entzückende Kindergeschichte, die in 110 Sprachen veröffentlicht und übersetzt worden ist, von afrikanischen Sprachen in niederländische Dialekte. Und ja, also Axel Scheffler weltweit zu einem Kinderstar gemacht hat, wenn man so sagen kann.
Der Gruffalo ist ja auch über die Kinderzimmer hinaus berühmt. Das Musical lief hier in London noch bis vor kurzem. Es gibt Puzzle, Poster und was nicht alles. Und jetzt hat aber Axel Scheffler noch eins draufgelegt und er hat den Wuschel geschaffen und der hat eine besondere Mission.
Genau, das war eine Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, die sich ja schon seit langem dafür engagieren, dass wieder mehr britische Kinder Deutsch lernen. Und da haben sie sich gedacht, also Axel Scheffler kennt hier jedes Kind und wenn wir jetzt eine Figur haben, die zum Deutschlernen animiert, die von Axel Scheffler kommt, dann könnte das vor allen Dingen für kleine Kinder besonders attraktiv sein, dass die sich gerne mit diesem Stoff beschäftigen und mit diesem Wesen, dem Wuschel, der eben auf die Erde kommt, um auch Deutsch zu lernen und deutsche Begriffe zu lernen. Und der Wuschel ist so ein blauer Flauschtyp mit Antennen am Kopf. Und Axel Scheffler sagt, das Gute ist ja, dass man beim Außerirdischen die allergrößte Freiheit hat, wie man ihn zeichnet, weil keiner sagen kann, das ist richtig oder das ist falsch, weil das ja keiner überprüfen kann. Hm.
Du hast gesagt, das Goethe-Institut will, dass die Kinder hier mehr Deutsch lernen. Wie steht's denn überhaupt mit den Sprachen? Also ich habe da auch im Hinterkopf, dass die Briten doch eher britisch reden und nicht so unbedingt
Englisch, ja. Also das hat eine massive Abnahme gegeben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was erstmal die Bereitschaft, überhaupt Sprachen zu lernen, aber auch Deutsch zu lernen angeht. Vor 20 Jahren, da waren es noch 125.000 britische Schülerinnen und Schüler, die einen Deutschleistungskurs belegt haben. Jetzt sind es nur noch 35.000 und nur noch 10% der 15-Jährigen lernen überhaupt eine Fremdsprache. Und bei dieser Buchvorstellung, bei der ich war, in der Ada Lovelace High School in West London, da war auch die Bildungsstaatssekretärin von der aktuellen Labour-Regierung und die hat da geschwärmt, dass sie selbst Deutsch in der Schule gelernt hat und wie toll das war und welche Wege einem das eröffnet. In Klammern, sie hat das auf Englisch gemacht. Die deutschen Sätze, die sie gesprochen hat, waren so, ja, ist schon etwas länger her. Und es war nämlich ausgerechnet die letzte Labour-Regierung unter Tony Blair, die 2004 eben Sprachen als Pflichtfach aus den Lehrplänen rausgestrichen hat. Also die sind selber schuld, dass da nicht mehr die Anforderung für Sprachen bestand. Und ich habe dann auch mit dem deutschen Botschafter Miguel Berger gesprochen, der da war und der sagt, ja, wir setzen uns eigentlich gegenüber der britischen Regierung auch dafür ein, dass Sprachenlernen wieder in die Curricula aufgenommen wird. Denn es gibt auch Untersuchungen, dass das wirtschaftliche Konsequenzen hat, weil einfach durch mangelnde Sprachkenntnisse manche Exporte nicht zustande kommen.
Okay, also das zu der Strategie dahinter. Wie haben denn jetzt die Kinder darauf reagiert?
Ach, das war wirklich, das war so Riesen-Fan-Aufläufe. Also es gab eine Präsentation dieses Buchs von Wuschel in der Aula und Axel Schäffler hat dann auch live gezeichnet, sowohl den Wuschel als auch den Gruffalo. Und ich habe es eben schon angesprochen, diese Ada Lovelace High School, da sind Sprachen Pflicht. Und alle Schüler, die da durchgehen, müssen eine Sprache, mindestens eine, gelernt haben. Und das war eine tolle Schule, die einen sehr guten Eindruck machte. Und dann in der Aula, als Axel Schäffler da vorne stand, wir haben dann eben die Kinder gefilmt. Die haben so gebannt geguckt und völlig elektrisiert und mitgemacht. Und als dann die Veranstaltung zu Ende war und sich alles so ein bisschen auflöste, da wenn man da auch beobachtet, dann kam so ein kleines Mädchen, das wollte dann Axel Schäffler die Hand geben. Der hatte aber die Hände voll mit seinen Stiften und seinem Brillenetui und dann hat er doch eine Hand frei gemacht. Dann hat sie ihm die Hand geschüttelt und drehte sich um und guckte so ekstatisch, als hätte sie gerade den Heiligen Gral berührt.
Und hat sich seitdem nie wieder die Hand gewaschen.
Und wir waren dann ein paar Tage später nochmal in der Schule, um da nochmal in einem Deutschunterricht mit dem neuen Wuschelbuch zu filmen. Und dann waren wir da auf dem Flur und dann kam ein kleiner Junge und sagte, was denn hier los mit Kamerateam und so? Und wir so, ja, wir drehen hier was mit Axel Schäffler und dem Wuschel. Und er so, what? Axel is in the building? Und ich so, nein, leider heute nicht. Das war letzte Woche. Aber das war wirklich faszinierend zu sehen. Es ist so starstruck, als wäre Taylor Swift in town.
Und du hast Axel Schäffler dann auch gebeten, sich vorzustellen, was passiert, wenn jetzt der Gruffalo auf den Wuschel trifft.
Genau, also das war für diesen Film, den wir gemacht haben, der auch bei Brisant zu sehen ist und da noch ein paar Tage in der Mediathek steht. Da habe ich ihn gebeten, doch mal auf dem Blatt Papier eben Gruffalo und Wuschel aufeinander zugehen zu sehen. Und dann hat er den Gruffalo so gemalt, der war so sehr nachdenklich und hat sich so die Tatze an den Mund. So, was ist das denn hier für ein Ding? Und der Wuschel, der sprang echt so aus der Hose. Oh mein Gott, was ist das denn? So völlig entsetzt. Und dann habe ich Axel Schäffler gefragt, ja, wie sieht denn diese Begegnung jetzt aus? Und das hat er gesagt.
Eine total interessante Frage. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die freunden sich an, vielleicht sehen die eine gewisse Ähnlichkeit und sind freundlich zueinander. Oder die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass der Gruffalo den Wuschel verspeisen will.
Ist ja nicht mehr so kinderfreundlich.
Naja, es geht ja meistens gut aus am Ende.
Also vielleicht gibt es demnächst dann noch eine Version 3. Wuschel und Gruffalo erleben Abenteuer gemeinsam.
Genau. Franziska, du hast schon gesagt, du willst uns auch noch einen kleinen Kulturtipp geben. Du warst unterwegs, ja, nämlich in der Tate Britain, also nicht in der Tate Modern, sondern in der Tate Britain, der alten.
Info.
Da kann man sich ja schon mal vertun, dass man ins falsche Museum läuft. Und die Ausstellung, die du dir angeguckt hast, die beschäftigt sich mit einer sehr turbulenten Dekade der britischen Geschichte.
Es geht um die 80er Jahre, also um das Jahrzehnt, in dem Margaret Thatcher die Marktwirtschaft entfesselt hat, in der sie mit aller Macht gegen Gewerkschaften vorgegangen ist und gegen alle, die auf den Straßen gegen die Zustände protestiert haben. Also die 80er waren so turbulent, weil es Streiks der Bergarbeiter gab, Proteste gegen die Kopfsteuer, gegen die Arbeitslosigkeit, weil schwarze Briten angefangen haben, sich gegen Rassismus und Rechtsextreme zu wehren, weil Frauen aus migrantischen Communities für mehr Rechte auf die Straße gegangen sind und auch Schwule und Lesben und Arbeitslose. Und es war vor allem auch eine Zeit, in der viele Menschen auf die Bildfläche gekommen sind, die bis dahin entweder gar nicht in Fotos repräsentiert waren oder die von anderen repräsentiert wurden. Also auch für die Fotografie war das eine wichtige Zeit, die hat einen großen Sprung gemacht und darum geht's.
Und was für Bilder hängen denn da?
Also erstmal mehr als 350, echt eine ganze Menge. Man muss da ein bisschen Zeit mitbringen, von rund 70 Fotografen. Und mich hat der erste Raum am meisten beeindruckt, denn da hängen die Bilder, die sich eben um diese Demonstrationen drehen. Mhm. Und einerseits ist darauf viel Gewalt zu sehen, also die Polizei mit Knüppeln und Schildern. Und andererseits aber auch so viel Zuversicht und Hoffnung von den Menschen, die da gemeinsam auf der Straße für mehr Gerechtigkeit und Rechte unterwegs sind. Und ich hatte die ganze Zeit in meinem Kopf dieses Zitat von Margaret Thatcher, "There's no such thing as society."
Mhm. Yeah, yeah.
Also eine Gesellschaft gibt es nicht, es gibt nur Individuen, weil sie ja so sehr an die Macht des Marktes und an den kleinen Staat geglaubt hat und jeder ist seines Glückes Schmied. Und diese Fotos erzählen aber eben eine ganz andere Geschichte, nämlich die einer Gesellschaft, die sich ihren Weg bahnt. Und viele der Fotos sind dokumentarisch, zeigen auch das Leben der Upper Class oder das Leben in den Londoner Office Buildings, aber zum Beispiel auch Umweltverschmutzung.
Ich erinnere mich nämlich auch an die Geschichte der Schwulenbewegung, wo ich mal auch so einen historischen Rückblick machte. Und das war eben auch in den 80er Jahren, als die erste Pride Parade hier nämlich stattfand. Und es war jetzt nicht mehr richtig strafbar, was da passierte, aber schon so noch so auf der Grenze. Mhm. Und wie dann auch die Polizisten diese Parade beäugt haben und da auch überhaupt kein Verständnis da war, anders als heute, wo die ja dann auch zum Teil mitgehen.
Ja.
Und wie man wieder sehen kann, auch an so einem Beispiel, was sich historisch getan hat in den letzten 40 Jahren.
Genau.
Was ist dein Lieblingsfoto gewesen?
Ich glaube, das allererste Bild, das da hängt, das ist ein Punk im Unterhemd mit Irokesenschnitt, der mit einem jungen Typen knutscht oder vielleicht auch eine Frau mit sehr kurzen Haaren, ich bin mir nicht sicher. Um sie herum toben die Polizisten und im Hintergrund steht ein Haus in Flammen. Und für mich steht das ganz platt für diesen Aufbruch in den 80ern, also buchstäblich Aufbruch und dafür, dass damit aber was Schönes und was Besseres kommen kann. Und dann fand ich aber auch noch toll eine Serie, da werden wir mitgenommen in einen ziemlich heruntergekommenen Sozialbauplock und der Fotograf gibt sich alle Mühe, da in den Wohnzimmern und Schlafzimmern die Menschen mit so viel Würde wie möglich zu fotografieren. Und 1980 kam hier der Housing Act raus. Da sollten die Menschen eben ihre eigenen Immobilien besitzen können und ihre Sozialwohnungen kaufen können. Und damit wurde der Grundstein für die Wohnungskrise heute mitgelegt. Mhm. Deshalb fand ich auch das so spannend.
Wissen wir, warum das Haus gebrannt hat, wo die geknutscht haben?
Wahrscheinlich ist da ein Molotow-Cocktail ins Fenster geflogen.
Okay. Also es hatte schon mit Demos zu tun.
Es waren Proteste gegen die Kopfsteuer. Mhm. Ja.
Wen hast du da getroffen? Hast du doch welche von den Künstlerinnen und Künstlern getroffen?
Fotografin Joy Gregory, 65 Jahre alt, die damals als junge schwarze Frau super gerne Fashion-Magazine gelesen hat. Und irgendwann davon genervt war, dass sie darin nie schwarze Frauen gesehen hat. Mhm. Wenn dann mal einen schwarzen Mann, aber sie sagt, die wurden immer so stereotyp, meistens irgendwie exotisch, fast wie Tiere, hat sie gesagt, dargestellt. Also hat sie die Sache selbst in die Hand genommen. Und dort in der Tate hängt eine Serie 9 Selbstporträts, in denen sie sich eben genau so zeigt, wie sie das wollte. Und es war auch sehr spannend, mit ihr darüber zu reden, wie kostbar Filmrollen damals eigentlich waren. Mhm. Wir fotografieren ja heute jedes Essen, das wir machen und Selfies im Badezimmer und so. Und damals musste halt eine Filmrolle für 3 Jahre reichen. Sie sagt 24 Fotos. Da hat man sich sehr genau überlegt, was man da fotografiert hat.
Ja, und vor allen Dingen war ja dann auch immer die große Überraschung. Man wusste, bis die entwickelt war, ja gar nicht, was da drauf war.
Ob es geklappt hat.
Ja. Also das war schon noch eine andere Welt, das kann man so sagen.
Deshalb finde ich, lohnt sich diese Ausstellung total. Und zum Schluss möchte ich mich noch einmal bedanken, und zwar bei unserem Hörer Joachim aus Karlsruhe. Der hat uns, vor allem mich, nämlich darauf aufmerksam gemacht, nachdem er unsere letzte Folge gehört hat zu den neuen Kinofilmen, dass es zu einem der Filme, Small Things Like These, eine Romanvorlage der irischen Schriftstellerin Claire Keegan gibt, was ich nicht erwähnt habe. Da geht es nochmal um die Magdalenenwäschereien in Irland. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, das Buch. Es ist erstaunlich dünn, aber ich bin trotzdem gespannt, wie das im Original dann klingt. Danke und Grüße nach Karlsruhe. Und wenn auch Sie uns schreiben wollen, immer her damit. Die Adresse ist podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen
Gabi Biesinger
und Franziska Hoppen.
Ciao.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.